Vor allem auch die Arbeit mit der Bewegung, das ist eine sehr anstrengende, sehr physische Arbeit. Da findet man die Leute nicht mehr. Und da hat sich eigentlich auch die Haltung gegenüber Roboter zum solchen Bauprozess automatisieren auch stark geändert, merken wir.
Mesh befasst sich mit robotischen Fertigungsprozessen für die Bauindustrie. Sie haben sich vor allem auf die Bewährung fokussiert. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Begrüßen darf ich heute Amar Mirjan. Er ist CEO und Co-Founder von Mesh. Amar, herzlich willkommen hier im Coworking Space Tada.
Hi Fabio, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Erzähl uns doch mal, was ist die Business-Idee hinter Mesh? Was machen ihr genau?
Also wir arbeiten, wie du gesagt hast, für die Bauindustrie. Das heisst, wir entwickeln Automatisierungsprozesse und Roboterprozesse zum Arbeiten automatisieren und mit der Planung können verknüpfen. Man muss sich vorstellen, heute wird sehr viel am Computer entworfen, sehr viel mit dem Computer auch geplant, aber sehr wenig digital dann wirklich umgesetzt. Du hast sehr viel noch händische Prozesse, manuelle Prozesse in der Bauindustrie und wir versuchen das zu ändern. Und unser Instrument, das wir für das einsetzen, ist mehrheitlich der Roboter.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und jetzt im Intro gesagt, Bewährung, das wissen wahrscheinlich auch viele Leute nicht, was es ist. Kannst du mal erklären, was Bewährung ist?
Ja, also wir als Mesh, wir interessieren uns für verschiedene Materialprozesse und verschiedene Materialsysteme, aber wir haben uns jetzt wirklich spezialisiert auf Bewährung. Bewährung kommt im Stahlbeton vor. Man muss sich vorstellen, jede Stahlbetondecke, also jede Betondecke, jede Betonsäule, wie wir sie ja hier haben, haben Bewährung drin. Das ist in der Regel so ein Netz, ein 3D-Gitter aus Armierungseisen, wo gebogen wird von einer Bügemaschine und dann assembliert wird, in der Regel händisch, bevor dann der Beton reingegossen wird.
Warum sind eure Roboter genau für diesen Prozess geeignet?
Also, wir sehen den Roboter wirklich als generisches Instrument, wo man kann verschiedene Prozesse brauchen kann. Es ist dann mehr ein Werkzeug, das man an den Roboter antut und dann vor allem auch die Software, die dann als, angepasst wird oder entwickelt wird, um mit dem speziellen Material zu arbeiten.
Und du hast mir vorher gesagt, Software ist eures Kernprodukt eigentlich. Ja. Wie läuft das genau? Wie trainieren die Roboter?
Man muss sich vorstellen, jetzt, Bewährung, wie gesagt, es wird gebogen, es wird geschnitten. Es ist ein Material, das rostet, das ein bisschen dreckig ist, wo hohe Toleranzen hat, dass durch Beugung nicht immer alle Beugewinkel genau gleich. Das heisst, wenn man jetzt einem Roboter sagt, geh zu XYZ und hol das Material ab, ist das oft, geht das oft nicht, weil eben das nicht genau dort liegt, wo man meint, weil es halt eben gewisse Toleranzen hat und unsere Spezialität ist dann eben, flexible, adaptive Algorithmen zu entwerfen, wo dann eben einem Roboter erlaubt, das Material zu finden, zu fassen und dann auch zu assemblieren.
Was ist so die Inspiration dahinter gewesen, zum Mesh gründen oder einfach die Idee? Wie ist die entstanden?
Also die Grundidee ist schon wirklich, wir haben die spannenden Möglichkeiten mit Computer zum sehr expressive, spezielle Formen auch können machen. Aber dann das ins Physische bringen, hat dann oft nicht funktioniert. Das ist dann irgendwie ein grosser Kompromiss geworden. Wir wollen das ändern, oder? Wir wollen können, dass die digitalen Daten, die schon da sind, direkt auch ins Physische können umgesetzt werden. Und das ist schon die Motivation.
Und ihr seid ja ein Spin-off von der ETH.
Genau.
Also du hast während der ETH, während dem Studiengang, oder wie ist das?
Ja, also ich bin nach meinem Master bin ich an die ETH gegangen, zu der Gruppe Grammatio Kohler Research. Es ist eine Gruppe geleitet vom Professor Kohler und Professor Grammatio. Und das sind Pionier im Bereich Bauen mit Roboter für die Architektur. Und ich bin dort, erfreulicherweise bin ich dort in der frühen Phase, habe ich dazukommen zu dieser Gruppe und spannende Projekte können entwickeln, wo es halt allgemein darum gegangen ist, was neue Produktionsmethoden, was haben Roboter für einen Einfluss auf die Architektur. Und dort haben wir verschiedenste Prozesse entwickelt, unter anderem eben auch unsere Arbeit mit Bewährung. Also eigentlich, bevor wir jetzt die Firma gegründet haben, das ETH Spin-off, haben wir 10 Jahre auf dem Bereich geforscht.
Und auf welche Kunden oder Märkte zielen ihr jetzt ab?
Ganz allgemein, also ist es Bauindustrie, spezifisch ist es Bewährungsindustrie. Man muss sich vorstellen, weltweit werden heute wird etwa 1 Milliarde Tonnen Bewährung verbaut pro Jahr. Das sind wahnsinnige Zahlen, oder? Das ist jetzt nicht natürlich für die Schweiz, das ist wirklich global. Und das ist, wie gesagt, ein sehr manueller, händischer Prozess. Und wir sehen dort grosses Potenzial zum Roboter einsetzen.
Wie ist der Markt von Robotern in der Bauindustrie? Gibt es auch noch andere Unternehmen, die dort dran sind? Oder wie läuft das? Man kennt es ja vor allem aus der Autoherstellungsbranche, die kommt ja schon länger.
Ja, das ist ein spannender Vergleich. Es ist ein Thema aktuell, oder? Also einerseits die Digitalisierung in der Planung ist ja schon recht weit voran in der Bauindustrie. Jetzt, wenn es ums Physische geht, um die Umsetzung geht, sind Roboter kommen langsam zum Zug. Das ist noch nicht, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Das sind gewisse Branchen, also gewisse Materialsysteme ist man da schon weiter. Wenn man zum Beispiel die Holzindustrie schaut, ist man schon einiges weiter als Stahl-Beton-Industrie. Aber jetzt eben Beton-3D-Drucken ist aktuell ein grosses Thema. Roboter für verschiedenste Prozesse in der Bauindustrie ist ein wichtiges Thema. Der grosse Unterschied, den ich sehe zu der Automobilindustrie, ist halt, dass man dort einen Roboter für eine bestimmte Bewegung eigentlich optimiert und dann eigentlich den ganzen Tag nur die Bewegung macht, oder? Das heisst, in der Regel wird ein Roboter für ein bestimmtes Auto dann programmiert, oder? Wo eigentlich dann einfach seriell immer das Gleiche macht. Jetzt, die Bauindustrie ist halt anders, oder? Das heisst, das Gebäude, vor allem jetzt in der Schweiz, oder? Hohe Variation, jede Stege ist ein bisschen anders, sechs von der Höhe, von der Dimensionen her, von der Formen her. Das heisst, man braucht flexible Prozesse. Das heisst, man braucht flexible Roboter. Und das ist etwas, was jetzt erst möglich ist mit neuen Softwaremethoden.
Ich nehme an, das braucht ja auch einiges an Kapital, so ein Unternehmen mit Roboter. Wie sind ihr finanziert?
Wir haben, wo wir nach der Ausgründung haben wir ein Seedfunding gemacht. Und wir haben sind zwei Strategen sind dazugekommen. Das ist Zika. Wir sind hier in der Nachbarschaft, weltweiter Konzern, Bauchemie. Und Peri, Schalix und Grüschbau, ist eine Firma aus Deutschland. Wir haben mit diesen beiden Firmen schon an der ETH zusammen geschafft. Wir haben da eigentlich schon gute, enge Kontakte gehabt zu diesen beiden Firmen.
So damals, wo wir geforscht haben über das, wie haben wir so die ersten Tests, wie hat das so ausgesehen? Haben wir schon mit diesen Firmen, hast du
ja
gesagt?
Ja, also mit der Sika haben wir wirklich schon ein Grundlagenprojekt gemacht vor 10 Jahren zu dem Thema. Das fängt immer sehr prototypisch an. Und auch im Maßstab ist das noch weit weg gewesen vom eigentlichen Baumaßstab. Wir haben dort mit ganz kleinen Robotern, die so Meter Reichweite, haben wir erste kleine Modelle gemacht, oder, zu dem Thema. Bis denn das aber wirklich in eine industrielle Applikation kommt, sind da sehr viele Stationen, haben wir da müssen durchlaufen und haben sehr viele Leute haben da mitgeschafft. Das ist ja nicht etwas, was ich allein gemacht habe. Da sind verschiedenste Leute aus verschiedensten Disziplinen dazugekommen. Es hat auch an der ETH läuft das immer noch ein nationaler Forschungsschwerpunkt zur digitalen Fabrikation. Das ist sehr viele Professoren auch zu dem Thema aktuell am Forschen. Das sind eben nicht nur Robotik und Bau, sondern Material, Statik und so weiter dazu, um zusammen an dem Thema zu arbeiten.
Mhm. Genau. Ist eine Investorensuche noch offen? Oder?
Wir sind jetzt wieder im Fundraising. Es geht jetzt darum, dass wir haben jetzt das erste System auf den Markt gebracht und jetzt geht es darum, dass wir eigentlich skalieren und das auch international dann versuchen zu etablieren. Da ist das immer das Thema bei mir, genau.
Also Expansion ist so der nächste grosse Punkt, wo man investiert.
Und wie du gesagt hast, eben, also der Fokus ist auf Software, aber wir haben halt einen Hardware-Aspekt. Das heisst, wir haben eine eigene Halle, wir haben eine Fabrik, die wir mieten, wo wir für die Miete zahlen. Wir haben 5 Industrieroboter, wir haben eine Bügemaschine, wo wir halt unsere Prozesse entwickeln und auch können demonstrieren nach unten. Das ist sehr wichtig für uns. Das heisst, wir haben halt auch gewisse Fixkosten durch die Hardware, die wir haben.
Du hast jetzt von Ausgaben geredet. Wie verdienen wir eures Geld? Habt ihr da verschiedene Einnahmequellen?
Ja, also es ist sicher jetzt, wir sind noch nicht profitabel. Wir haben jetzt erste Kundenprojekte, wo wir auch was verdienen. Das ist sehr wichtig, auch jetzt für die weitere Finanzierungssuche. Das heisst wirklich, bei uns ist Software-Lizenzmodell ist momentan das, was wir auch etablieren jetzt weiter. Dass wir eigentlich die Hardware, vielleicht unterstützen wir einen Kunden beim Kaufen der Hardware, aber es ist dann vor allem ein Software-Lizenzmodell, das dann erlaubt, eben Sachen zu machen mit der Hardware, die sie vorher noch nicht können.
Also ihr verkauft eigentlich dann das ist das Ziel, die Software zu verkaufen und die Hardware soll der Kunde wie extern.
Die kann er extern oder wir unterstützen sie dabei mit einem Markup. Also das IP und alles ist in der Software.
Wie ist es jetzt bei dieser Beugungsfabrikation, die du erzählt hast, wo wir jetzt die erste ausgeliefert haben, wie ist es dort gelaufen?
Also es ist eine Bäugerei in der Schweiz, weil es das höchste Volumen hat in der Schweiz, auch aus meiner Sicht die fortschrittlichste Bäugerei in der Schweiz, hat jetzt das erste System von uns gekauft und wir haben jetzt den ersten Roboter in der Fertigung, in der Halle installiert, um die Bewährungshandhabung zu automatisieren.
Genau.
Und jetzt, Bienen, ist ein Hardware-Kauf gewesen mit einem Software-Lizenzmodell.
Also so ein Kombi.
Genau.
Mhm. Jetzt, die Baubranche ist ja recht oldschool, die gibt es schon mega lang. Stoßen da nicht manchmal auch so ein bisschen auf Gegenwind, wo die Leute dann sagen, hey, sind jetzt die Roboter da, um uns ablösen?
Ja, das ist in der Vergangenheit immer wieder das Thema gewesen, aber wir merken eigentlich, dass sich da auch so ein bisschen einen baukulturellen Wandel eigentlich gibt momentan, weil man merkt einfach, Produktivität geht nicht durch in der Baubranche. Es wird ähnlich gebaut wie schon vor 100 Jahren. Klar gibt es neue Methoden, gibt es neue Planungsprozesse, aber der physische Akt vom Bau ist eigentlich immer noch sehr ähnlich. Und es ist jetzt einfach aktuell wirklich ein Thema in der Industrie, dass man einfach die Leute nicht findet, oder, zum können bauen. Und jetzt eben vor allem auch die Arbeit mit der Bewährung, das ist eine sehr anstrengende, sehr physische Arbeit. Da findet man die Leute nicht mehr. In der Schweiz findet man sie schon lange nicht mehr, im nahen Ausland findet man sie jetzt eben auch nicht mehr. Und da hat sich eigentlich auch die Haltung gegenüber Roboter zum solche Bauprozess automatisieren auch stark geändert, merken wir. Also vor 5 oder 10 Jahren hat man noch eher erklären, dass der Mensch weiterhin ein Teil vom Prozess ist und auch wichtig ist. Und jetzt merkt man eigentlich, die Industrie fordert auch zum Teil Automatisierungslösungen.
Also kommt auch der Fachkräftemangel ein bisschen entgegen.
Ja? Absolut.
Mhm. Mein Papa hat zum Beispiel 15 Jahre auf dem Bau geschafft und auch gesundheitlich ist es schon auch, meine, die harte Arbeit, das nagt an meinem Körper und das ist sicher auch etwas, was ihr könnt entgegenwirken jetzt mit denen.
Ja, also wir sehen jetzt, also in der Arbeit mit Bewährung sind die Leute in der Regel nicht, über 50 macht das niemand mehr. Es ist, man nimmt halt wirklich auch einerseits ein Material in die Hand, das einen kann schneiden kann, das schwer ist, das dreckig ist, wo der Körper sich muss, wo man sich muss bücken und beugen. Und ich glaube, da gibt es gute Argumente, zum sowas automatisieren. Es gibt Verletzungen oder mit den Maschinen und so weiter. Also da gibt es gute Argumente, um mit Robotern können arbeiten.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/Upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr Podcasts hört, dann verpassen ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Ja, Amar, nimm uns mit mal an Anfang jetzt, was in den ersten Jahren sich bei einem Startup immer, jedes Mal, wenn ich gefragt habe, total verändert, ist der Businessplan.
Ja.
Wie hat das bei euch gesehen?
Das ist bei uns auch so gewesen. Nein, also wir arbeiten immer noch mit Bewährung, wie wir das auch ursprünglich wollen. Wir haben, die Ursprungsidee ist wirklich gewesen, dass wir selber produzieren, dass wir uns vor allem spezialisieren auf komplexe Formen, wo wir eigentlich händisch gar nicht kann machen, wo so, sagen wir, doppelt gekrümmt, organische Formen. Das ist so ein bisschen die Originalidee gewesen, dass wir dann auch selber die produzieren und eigentlich so auf den Markt bringen. Wir haben dann eigentlich gemerkt, dass, Bewährung insgesamt ein Thema ist, für Roboter aktuell. Sei es jetzt für Fertigteilwerke, sei es in Bäugereien, sei es für grosse Infrastrukturbaustellen, dass eigentlich Bedürfnis da ist für Roboterlösungen, ganz unabhängig jetzt, ob das eine super komplexe Form ist oder nicht. Und haben dann eigentlich entschieden, dass wir dann eher Richtung Technologieanbieter uns wollen, den Fokus legen. Und so eigentlich ein Lizenzmodell, ein Softwaremodell vorantreiben und nicht, dass wir immer selber produzieren.
Wie bist du in der Startup-Welt gelandet? Wie bist du Unternehmer oder deine vorigen Stationen?
Das ist wirklich, ich weiss nicht, es war ein natürlicher Prozess irgendwie gewesen. Also ich bin halt wirklich lange im akademischen Umfeld gewesen und dann stellt sich halt irgendwann die Frage, will man weiter im akademischen Umfeld sein oder nicht? Und ich hatte schon den Eindruck gehabt, jetzt ist eigentlich eine spannende Zeit, um das, was wir entwickelt haben, auch in unserer Gruppe, in die Industrie rauszubringen. Und durch das auch potenziell einen größeren Impact haben können.
Jetzt in welcher Station von deinem CV hast du für deine jetzige Tätigkeit aus deiner Sicht am meisten können lernen?
Ich glaube, also ich habe mal ursprünglich eine Lehre gemacht als Automatiker und mich dann entschieden, ein bisschen in eine andere Richtung weiterzubilden. Habe dann Architektur studiert und dann eigentlich im Master, den ich in London gemacht habe, ich dann irgendwie mal kapiert, dass sich das ja gar nicht beißt, das, was ich gelernt habe damals in der Lehre, sondern dass man das kann miteinander verbinden. Und das ist schon so ein Schlüsselerkenntnis gewesen, wo mich dann eben eigentlich an die ETH gebracht hat, um auf dem Thema dann weiter zu arbeiten. Also die, dass man die Möglichkeiten kann kombinieren. Das ist schon, ich glaube, der Master ist da sehr, sehr wichtig gewesen. Und natürlich dann die Zeit an der ETH.
Also du bist zuerst in London gewesen. Also was hast du alles studiert?
Also ich habe eine Lehre gemacht als Automatiker, habe dann an der Berner Fachhochschule den Bachelor gemacht in Architektur. Habe dann im Ausland verschiedene Praktika gemacht, bin in Amerika gewesen, in Japan gewesen und bin dann auf London at UCL für meinen Master gegangen. Habe 3 Jahre dort gewohnt, bevor ich dann wieder in die Schweiz gekommen bin.
Und nachher, wo du in die Schweiz gekommen bist, bist du dann DTH?
Bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an DTH, genau in die Gruppe, die ich vorher erwähnt habe. Habe dort auch doktoriert zu dem Thema. Und dann eigentlich als Postdoc dann das weiter vorantreiben, das Thema.
Und wie ist es jetzt so, Unternehmer, hast du mir vorher gesagt, hast du eigentlich nie wollen werden?
Ja, das hat sich dann eben mehr oder weniger gegeben. Mein Vater ist auch eine eigene Firma gehabt, ein Ingenieurbüro von 10 Leuten. Da habe ich das jetzt mitbekommen, halt auch als Kind und auch in der Ferien habe ich es dort ein bisschen unterstützen. Da habe ich das vielleicht ein bisschen durch meinen Vater mitbekommen. Und ja, aber sonst, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung gemacht in Management oder Finance oder so.
Genau. Und jetzt bist du Unternehmer und hast viele Freiheiten, hast aber auch Risiken. Wie bald ist das im Einklang?
Ja, also ich versuche mich halt, also klar, mit den Risiken muss man umgehen können, das hat auch gewisse Nachteil, oder? Sagst du jetzt irgendwie Freizeit, wo man zu kurz kommt, oder? Also, man weiss ja nicht, wie erfolgreich das die Firma dann schlussendlich wird sein. Das ist ein Risiko, wo man muss eingehen. Andererseits, ich glaube, ich würde mich dann, wenn ich es nicht würde probieren, würde mich auch nerven, oder? Von dem muss man das dann machen. Freiheit, ja, also ich glaube, vielleicht ist Freiheit das falsche Wort. Ich glaube, es ist einfach sehr viel, Abwechslung, oder? Also, man kann da wirklich, also einerseits, wie man das steuern kann, da ist natürlich wieder die Freiheit, aber du bist halt tätig im Bereich HR, du bist tätig im Bereich Entwicklung, du bist tätig mit den Kunden, du kommst mit sehr spannenden Kunden in Kontakt, national und international, und das ist schon cool. Und natürlich das Team, oder? Also, dass man zusammen etwas schafft, zusammen etwas austestet am Markt, das ist schon cool.
Wie gross ist jetzt das Team im Vergleich zu damals, als wir gestartet sind?
Das Team? Wir haben das zweite gestartet, Mathis Kroh, Co-Founder. Und jetzt sind wir plus minus 10 Leute.
Was für ein Chef bist du?
Du musst mein Team fragen. Das Team hat sehr unterschiedliche Ausbildungen gemacht, das ist ein interdisziplinäres Team, da hat jeder seine eigene Expertise und ich glaube, die sollen da ihre eigene Expertise können ausleben. Da muss ich nicht dann irgendwie sagen, wie man etwas programmieren muss, das wissen die Programmierer selber besser als ich. Von dem her gibt es da gewisse Freiheiten auch. Andererseits, wenn wir dann eine Deadline haben, dann müssen wir schon schauen, dass wir da können liefern können, oder?
Wo siehst du die so in 5 bis 10 Jahren? Was ist so eine Vision?
Wir sind jetzt halt in einer frühen Phase noch als Firma. Wir haben jetzt erste Kunden in der Schweiz. Das Ziel ist natürlich, dass wir das ausbauen in der Schweiz, dass man wirklich dann einfach in ein paar Jahren sagt, ja, wie komisch, dass man das früher anders gemacht hat, oder? Dass man eigentlich dann, dass das wie einfach sich etabliert in der Schweiz und natürlich auch international. Und ein zweiter und dritter Schritt wäre für mich auch spannend, oder? Dass man durch die Methode, die man jetzt hat, oder die Möglichkeit, die man hat, der Roboter, schlussendlich auch in der Architektur selber vielleicht auch das Resultat dann sieht, oder? Das heisst, dass neue Formen möglich sind, dass Material optimiert zu bauen sich durchsetzt und dass man das auch so in der Praxis dann auch sieht. Dass man so auch langfristig dann auch zeigen kann, das sind die Methoden, die wir dort entwickelt haben, haben das ermöglicht.
für es zum Ziel erreichen, muss man immer so ein bisschen von Tag zu Tag gehen. Jetzt, was ist heute bei dir auf dem Programm? Was bist du am Arbeiten, wo jetzt bevor du hergekommen bist?
Ja, ich habe morgen Verwaltungsratssitzung. Da geht es vorzubereiten. Verwaltungsrat vorzuinformieren über das, was wir diskutieren. Genau. Und wir sind jetzt mit einem Kunden in Kontakt, international, wo wir am Diskutieren sind, ob sie könnten unser System als Reseller vertreiben. Da gibt es am 11. nachher einen Termin mit ihm.
Das ist spannend. Jetzt, was ist so die grösste Herausforderung gewesen, seit du mit Mesh unterwegs bist?
Ich glaube, was wirklich eine Challenge war, ist, oder? Vielleicht auch das, was du vorher angesprochen hast, die Neuorientierung im Businessplan, oder? Dass man eigentlich so ein bisschen den Fokus ein bisschen geschiftet hat. Das ist natürlich, eine grosse Herausforderung gewesen. Und der Grund, warum wir das natürlich auch machen, ist natürlich, wenn man halt auch gemerkt hat, wir müssen jetzt halt auch Geld verdienen, oder? Das heisst, man kann coole Sachen entwickeln, man kann tolle Videos machen, was Technologie alles ermöglicht, aber schlussendlich muss man ja auch das Bedürfnis vom Kunden irgendwie können entgegenkommen, oder? Und das ist schon ein Shift jetzt gewesen, oder? Für mich, wo jetzt mehr, sagen wir, Forschungs-Background hat, akademischer Background hat, dann mehr wirklich auch ein Produkt können zu entwickeln, wo dann wirklich einen Mehrwert gibt dem Kunden. Ja. Und das ist schon ein spannender Prozess gewesen, aber auch ein herausfordernder Prozess gewesen.
Siehst du das als dein grösstes Learning so ein bisschen in dem unternehmerischen Bereich?
Ich glaube schon, dass man lässt, was der Kunde braucht und will. Und das aber auch dem Kunden kann zeigen, was für neue Möglichkeiten das gibt. Und vielleicht hat er eigentlich ganz einen anderen Pain, oder? Wo man eigentlich, jetzt sagen wir Labor Shortage, ist nicht jetzt der Pain gewesen, wo uns eigentlich motiviert hat, zum Firma zu starten. Jetzt ist das eben ein riesen Thema. Das heisst, man könnte was dazu dann beitragen. Andererseits möchte man dann trotzdem sagen, man hat dann noch die und die Möglichkeit, oder? Sei es jetzt Materialeinsparung, sei es neue Formen und so weiter. Das heisst, ja, und ein bisschen die Balance zu finden, einerseits wirklich auch auf den Kunden zu hören, aber auch dem Kunden sagen, hey, wenn du das hast, dann kannst du auch noch das und das machen. Das ist schon ein spannender Prozess.
Mhm. Was haltest du so vom Gründungsprozess in der Schweiz? Siehst du Verbesserungspotenzial?
Ja, also es ist, was ich gern hätte, ist, also wir sind ja eben als ETH-Startup, haben wir mit Patenten zu tun gehabt, mit Innovation, so rauskommt aus dem Forschungsumfeld. Und der ganze Prozess, oder? Das Lizenz-Agreement, das man muss machen und die ganze Legal-Geschichte, da wäre es schon cool, wenn jetzt einfach Startups einfach, sagen wir mal, könnten noch mit angehen, die einem da aktiv unterstützen. Also all die Vertragsgeschichten, die ganze Legal-Geschichte. Und dann da, da gibt es schon Spezialisten natürlich. Es kostet Geld, oder? Das heißt, man muss eigentlich schon mal Geld in die Hand nehmen, bevor man überhaupt die Firma gegründet hat. Und das ist schon, ja, das könnte man einem noch einfacher machen. Und dann, jetzt in unserem Fall, was wirklich schwierig war, wie erwähnt, haben wir eine Fertigungshalle. Jetzt im Grossraum Zürich so eine Fertigungshalle zu finden, ist ein Problem, oder? Und die meisten Mitarbeiter wohnen in Zürich und die wollen können mit dem Velo idealerweise arbeiten. Und das beißt sich, oder? Das heisst, wir hätten da auch lange müssen suchen und wir sind jetzt auch außerhalb von Zürich, oder?
Aber ist es für die Mitarbeiter machbar?
Ja, das finden nicht alle immer cool, dort rauszufahren, aber es geht doch nicht anders. Oder? Und wir brauchen die Halle. Also, dass wir jetzt einfach sagen, ja, wir sind jetzt nur noch digital unterwegs, das würde in unserer Branche nicht funktionieren. Wir müssen können einem Kunden physisch zeigen, was eine Maschine kann machen, was ein Roboter kann machen. Da ist die Halle eigentlich ein sehr wichtiges Instrument für uns.
Aber auch ein grosser Kostenpunkt. Was sind da so die Unterschiede? Also, du hast gesagt, im Grossraum Zürich und nicht ihr sind
bei... Wir sind in Birr. Das ist mit dem Zug, wenn man den Zug verwischt, schafft man es in einer halben Stunde. Das heisst, es ist noch einigermaßen erreichbar. Wir sind eingemietet bei General Electric. Das ist so eine sehr grosse Fabrikhalle, die an die 50er gebaut wurde von BBC und dann zu ABB geworden ist. Und sag mal, die grösste Fabrikhalle gewesen von der Welt oder von Europa. Und wir haben das dort einmieten. Und es ist super, also die Infrastruktur ist toll, oder? Wir haben einen Kran, wir haben Tageslicht, wir haben eine Heizung. Alles Sachen, die dann eben auch kontrolliert werden vom Kanton und so weiter. Also von dem ist gut. Aber wir sind jetzt auch noch am Schauen wegen einem Büro vielleicht, das ein bisschen zentraler ist. Wir werden sehr wahrscheinlich in Zürich aber noch was mieten zusätzlich.
Was sind so die Unterschiede von so Hallen in der Miete, von Zürich jetzt Aargau, beziehungsweise Spürge?
Ja.
Das sind schon rechte Unterschiede.
Ja, also erst einmal in Zürich, in der Stadt, gibt es ja eigentlich keine Hallen mehr. In den 90er Jahren war das noch anders gewesen mit Zürich West. Das ist ja vorbei. Da gibt's eigentlich keine Hallen mehr. Dann gibt's natürlich schon noch so im Grossraum Zürich, sagt es jetzt Limmatal, Furtal und so, gibt's schon noch so Standorte. Aber auch die sind, es ist schwierig, um was zu bekommen. Und dann gibt es zum Teil schon Hallen, wo man noch irgendwie kann mieten, aber die sind dann, da muss man dann so fest investieren, damit man die wieder funktional, das heißt, muss man den Boden neu gießen und man muss einen Kran installieren. Das sind massive Investitionen. Von dem her, ja, also irgendwie ein Quadratmeterpreis ist irgendwo zwischen 100 und 200 Franken je pro und je nach Ausstattung dann, oder? Ja, und wir haben jetzt 800 Quadratmeter und das sind schon gewisse Fixkosten. Also, da kann man sich schon 1,5 Mitarbeiter damit leisten. Oder?
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Jetzt, was gibst du jungen Gründerinnen und Gründern für Tipps? Also wenn du nochmal zurückkommst und mit deinem Ich von damals reden, was würdest du denn wieder?
Ja, also erst einmal, mach's. Probier's aus, oder? Also, lieber früher als später. Ich glaube, Zeit ist relevant. Also, klar, ist nicht eine Frage vom Timing. Aber es lohnt sich eigentlich nicht, um länger forschen und länger warten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man rausgeht und sich auch als Firma dann zeigt. Es ist ja gut, wenn man dann, was wir auch gemerkt haben, was wichtig war, ist, wir haben uns jetzt erst als ETH Spin-off haben wir uns dafür einmieten an der ETH. Du wirst immer noch als ETH-Forscher wahrgenommen. Zumindest jetzt in unserer Branche, solange du noch dort bist. Und erst, wo wir dann wirklich rausgegangen sind, wird man dann auch als eigene Firma dann auch wirklich auch wahrgenommen. Und ich glaube, das hat schon einmal, gibt dann einmal einen Drive. Schon mach's nicht allein, schaff im Team.
Amar, danke vielmals für den spannenden Einblick bei Mesh und weiterhin ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche eine ganz schöne Woche, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.